Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums angelangt. Das Markus-Evangelium ist das älteste der vier Evangelien im Neuen Testament und es wurde wohl in erster Linie für Menschen geschrieben, die der römischen Kultur und Lebensweise nahe standen. Das Römische Reich war riesig und reichte zeitweise vom heutigen England im Westen bis in den Nahen Osten. Alle Länder rund ums Mittelmeer gehörten dazu. Und das Land der Bibel unterteilte sich in die römischen Provinzen Samaria, Galiläa und Judäa. Das Markus-Evangelium nimmt darauf Rücksicht, dass sich der typische Römer mit der Lebenswelt des Alten Testaments und mit dem jüdischen Glauben kaum auskannte. Außerdem ist das Markus-Evangelium mit seinen 16 Kapiteln recht kurz gehalten und setzt zeitlich gesehen an dem Punkt ein, als Jesus damit anfängt, in der Öffentlichkeit zu predigen und Wunder zu vollbringen. Die nächste Etappe unserer Entdeckungsreise durch das Markus-Evangelium beginnt nun gleich mit Kapitel 2 ab Vers 13. Gleich in den ersten Versen des Markus-Evangeliums wurde berichtet, wie Jesus die ersten Jünger in seine Nachfolge ruft, die beiden Brüder Andreas und Simon Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes. Jesus sagt, dass er sie, die von Beruf Fischer sind, zu Menschenfischern machen will. In Kapitel 2 ab Vers 13 geht es nun um einen weiteren Mann, der fortan zu den Jüngern Jesu gerechnet wird. Mit Fischen hat der allerdings nichts zu tun, außer dass er vielleicht ganz gern mal einen zum Abendessen verspeist hat. Es wird berichtet, und er, Jesus, ging wieder hinaus an den See, und zwar an den See Genezareth, und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Mit den Personennamen im Neuen Testament ist es so eine Sache. Manche Namen sind zur damaligen Zeit so gebräuchlich, dass eben auch im Neuen Testament mehrere Personen mit gleichem Namen auftauchen. Maria ist dafür ein gutes Beispiel. Neben Maria, der Mutter Jesu, gibt es auch noch Maria, die Schwester von Lazarus und Martha. Und Maria von Magdala, die auch Maria Magdalene genannt wird. Ein anderes Problem ergibt sich bei Markus, der vermutlich der Verfasser des Markus-Evangeliums ist. An einigen Stellen im Neuen Testament ist von Johannes mit dem Beinamen Markus die Rede. Das macht eine Identifizierung einfach, aber eben nur an diesen Bibelstellen. Anderswo wird er einfach nur Johannes oder nur Markus genannt. Auch bei den 12 Jüngern Jesu sorgen Doppelnamen für eine gewisse Unübersichtlichkeit, weil eben manchmal nur der eine und manchmal nur der andere Einzelname erwähnt wird. Gut, dass Jesus nur 12 Jünger hatte, so dass sich die Sache doch noch verhältnismäßig einfach klären lässt. Lange Rede, kurzer Sinn. Levi, der Zöllner, der von Jesus in die Nachfolge gerufen wird, ist dieselbe Person, die im Matthäus-Evangelium Matthäus genannt wird. Und dieser Zöllner Matthäus oder Levi ist auch der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Interessant ist, dass Matthäus in seinem eigenen Evangelium eine Kleinigkeit verschweigt, die im Markus-Evangelium jedoch erwähnt wird. Es geht um ein kleines Festessen, an dem Matthäus bzw. Levi sowie einige seiner Freunde und Kollegen und auch Jesus teilnehmen. Wer dieses Festessen veranstaltet, bleibt im Matthäus-Evangelium offen. Aus dem Markus-Evangelium erfahren wir dagegen, dass Matthäus bzw. Levi der Gastgeber ist. Ab Vers 15 wird berichtet, und es begab sich, dass er, gemeint ist Jesus, zu Tisch saß in seinem Hause. Gemeint ist das Haus des Zöllners Matthäus bzw. Levi. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Isst er mit den Zöllnern und Sündern? Zöllner und Sünder werden oft in einem Atemzug genannt. Warum? Weil beide Personengruppen bei der Bevölkerung nicht gut angesehen waren. Zolleinnehmer standen im Dienst der römischen Besatzungsmacht. Außerdem scheint es zur Zeit Jesu so gewesen zu sein, dass manche Markt- und Grenzzölle von Zöllnern eingetrieben wurden, die sich das Recht dazu gewissermaßen erkauft hatten. Denn manche Zölle wurden an den Meistbietenden verpachtet. Manche Pächter wiederum hatten Unterpächter, und die hielten sich nicht immer an die festgelegten Zolltarife, sondern zweigten gelegentlich auch etwas in die eigene Tasche ab. Jesus hatte offensichtlich keine Probleme damit, einen Zöllner namens Matthäus bzw. Levi in seinen Jüngerkreis zu berufen. Vielleicht war er ja auch ein ehrlicher Zöllner. Doch mehr noch. Als Matthäus ein Festessen veranstaltet und weitere Zöllner sowie andere Menschen mit zweifelhaftem Ruf dazu einlädt, zögert Jesus nicht, zusammen mit den anderen Jüngern auch an diesem Essen teilzunehmen. Die etablierte Geistlichkeit kann über das mangelnde Fingerspitzengefühl, das Jesus an den Tag legt, nur den Kopf schütteln. Ist er mit den Zöllnern und Sündern, fragen sie verwundert, und missbilligen, dass er offenbar keinerlei Berührungsängste hat. Vers 17. Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Was Jesus sagt, müsste eigentlich jedem einleuchten. Nur wenn ich richtig krank bin, rufe ich meinen Arzt an und bitte ihn um einen Hausbesuch. Und in diesem Fall brauche ich auch nicht lange herumzudrucksen. Tut mir leid, Herr Doktor, ich weiß, dass es Schöneres gibt, als einem Menschen mit 40 Grad Fieber in den Hals zu gucken und ihm Blut abzunehmen. Aber könnten Sie vielleicht doch, falls Sie Zeit haben... Nein, dieses Reden um den heißen Brei herum ist völlig unnötig. Mein Arzt weiß, wie es einem Patienten geht, der mit hohem Fieber im Bett liegt. Und genauso weiß Jesus, mit was für Leuten er am Tisch sitzen wird, als er von Matthäus, auch Levi genannt, eine Einladung bekommt. Er, Jesus, hat diesen Zöllner in seinen Jüngerkreis berufen, und deshalb muss er auch damit rechnen, dass nicht gerade die vornehmsten Gäste an seinem Tisch Platz nehmen. Die Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten, ob Jesus etwa gemeinsam mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzt, offenbart übrigens, wie sie sich selbst aus geistlicher Sicht einschätzen. Sünder, das sind die anderen. Wir sind gerecht. So wie wir leben, daran muss Gott seine Freude haben. Von der Einsicht eines Apostels Paulus sind sie meilenweit entfernt. Denn Paulus schreibt über die Menschen, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Doch nicht nur das gemeinsame Festessen mit den Zöllnern und Sündern, an dem Jesus und seine Jünger teilnehmen, stößt auf Kritik, sondern einige der religiös eingestellten Menschen haben offenbar den Eindruck, als ob Jesus grundsätzlich alles ein bisschen zu locker nehmen würde. So wird in Vers 18 berichtet: Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Ich höre hier den Vorwurf heraus: Wenn Jesus und seine Jünger ordentliche Juden sein wollen, sollen sie gefälligst auch fasten. Aber vielleicht fragen ja auch einige aus aufrichtigem Interesse: Warum kommen Jesus und seine Jünger ohne diese äußeren Zeichen aus, mit denen andere Leute ihre Frömmigkeit unter Beweis stellen? Wenn jemand aus religiösen Gründen fastet, dann ist das normalerweise ein Zeichen der Buße und der Unterordnung unter Gott. Wie Jesus auf die Frage reagiert, warum er und seine Jünger nicht fasten, steht in den Versen 19 und 20. Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten an jenem Tage. So wie ich es verstehe, geht es hier um zwei mögliche Verhaltensweisen, die einander gegenübergestellt werden. Entweder man fastet und zieht sich dazu, soweit möglich, in die eigenen vier Wände zurück. Oder man nimmt an einem Hochzeitsfest teil. Wenn man nun aber weiß, dass ein guter Freund seine Hochzeit feiern will, wäre es äußerst unhöflich, dem Fest fernzubleiben und sich der eigenen religiösen Erbauung zu widmen. Soweit, so gut. Doch nun vergleicht sich Jesus in dem gerade gelesenen Versen mit dem Bräutigam. Das bedeutet, er stellt die Menschen vor eine Alternative. Überlegt euch, was ihr wollt. Ist euch die Gemeinschaft mit mir wichtiger? Oder eine religiöse Übung, die ihr vielleicht nur aus Tradition beibehalten habt? Oder die ihr durchführt, um anderen erzählen zu können, wie fromm ihr seid? An mehreren Stellen in den Evangelien wird erwähnt, dass auch Jesus gefastet hat. Das heißt, er ist nicht grundsätzlich dagegen gewesen. Doch an dieser Stelle im Markus-Evangelium, die wir eben erreicht haben, misst Jesus dem Fasten offenbar einen ziemlich geringen Stellenwert zu. Möglicherweise, weil er weiß, dass die Leute, die ihm die Fastenfrage stellen, eher aus fragwürdigen Motiven fasten. Dennoch, meine ich, können wir als Grundregel festhalten, wer in erster Linie die Gegenwart Jesu sucht, auf seine Worte aus der Bibel hört und zu ihm betet, der tut auch heute noch genau das Richtige. Verschiedene christliche Rituale mögen durchaus ihre Berechtigung haben, können aber die Nähe zu Jesus nicht ersetzen. Diese Rituale kommen erst an zweiter Stelle. Vers 20 ist natürlich auch ein mehr oder weniger versteckter Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Der Bräutigam wird von ihnen genommen werden, sagt Jesus. Dann wird große Angst und Verunsicherung unter den Jüngern herrschen. Doch mit dieser fast schon prophetischen Ankündigung konnte wohl kaum einer der damaligen Zuhörer etwas anfangen. Die Sache mit dem Fasten wird von Jesus in den darauffolgenden Versen noch weiter ausgeführt, indem er auf die beiden vorhin skizzierten Möglichkeiten hinweist. Entweder festhalten an den althergebrachten Ritualen, die manch einer eh nur als Tradition pflegt, beziehungsweise um vor anderen Leuten als fromm dazustehen, oder die Gegenwart Jesu, des Sohnes Gottes, suchen. Jesus sagt, ich lese die Verse 21 und 22, niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Man hat den Eindruck, dass Jesus nun etwas moderatere Töne anschlägt. Die Sache mit dem Hochzeitsfest des Bräutigams und dem Fasten wirkte wie eine Entweder-oder-Entscheidung. Der Vergleich mit den Kleidern und den Weinschläuchen macht dagegen klarer deutlich, dass sowohl das eine, das Althergebrachte, wie auch das andere, das Neue, seine Berechtigung hat. Was heißt das nun ganz konkret? Nun, Jesus ist nicht gekommen, um das alttestamentliche Gesetz, das Mose von Gott erhalten hatte, neu aufzupolieren und, wie es immer so schön heißt, zukunftsfähig zu machen, sondern Jesus ist gekommen, um etwas ganz Neues zu beginnen. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, warum vergleicht Jesus das alttestamentliche Gesetz mit einem alten Kleid? Nun, weil sich überall Risse auftun, die man mit einem Flicken allenfalls für kurze Zeit verbergen könnte. Das ist so, weil das Gesetz dem Menschen zwar zeigt, dass er ein Sünder und vor Gott schuldig geworden ist, aber das Gesetz bietet keinen endgültigen Ausweg an. Zwar spornt das Gesetz gottesfürchtige Leute an, wenigstens in den wichtigen Dingen des Lebens nach Gottes Willen zu fragen, aber oft genug verbuchen sie das dann auch noch als eine tolle Leistung. Was ist aber die Alternative, die Jesus anbietet? Nun, Er will den Menschen ein neues Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Diese bildhafte Ausdrucksweise kommt schon beim Propheten Jesaja vor. Bei ihm heißt es in Kapitel 64, nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. In Sacharja 3 wiederum wird zu jemandem gesagt, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und auch der verlorene Sohn, von dem das Lukasevangelium berichtet, bekommt sofort ein neues Gewand angezogen, als er in das Haus seines Vaters zurückkehrt. Und schließlich heißt es in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Dass in allen diesen Beispielen von einem Gewand oder Kleid die Rede ist, hat einen Grund. Dieses Gewand oder Kleid umhüllt einen Menschen und macht ihn dadurch zu einem reinen, unbefleckten, vor Gott gerechten Menschen. Damit wird dieses Gewand oder Kleid zu einem Symbol für die Gnade, die Jesus uns schenken möchte. Jesus selbst hat eine reine Weste, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Aber diese reine Weste, das neue Gewand, das Kleid der Gerechtigkeit, will er auch Ihnen und mir überziehen, damit wir vor Gott rein sind. In einer Zeit, in der man nicht mehr unbedingt mit Anzug bzw. Abendkleid in ein klassisches Konzert geht, in der auch im Gottesdienst lässige Freizeitkleidung getragen wird, mag uns die Aussicht auf ein Kleid der Gerechtigkeit ziemlich altmodisch erscheinen. Aber es lohnt sich, sich auf diese bildhafte Ausdrucksweise einzulassen. Denken Sie nur an die gleichnishafte Geschichte von der königlichen Hochzeit, die Jesus einmal erzählt hat. Im Matthäusevangelium Kapitel 22 ist sie zu finden. Da stellt der König, sprich Gott, jemanden zur Rede, weil er kein hochzeitliches Gewand anhat, und wirft ihn hinaus. Zurück zu unserem Bibeltext im Markus-Evangelium Kapitel 2. Auch der letzte Abschnitt handelt davon, wie Jesus und seine Jünger durch ihr Verhalten bei manchen Leuten Anstoß erregen. Und zwar, indem sie sich über das Althergebrachte, sozusagen über das alte Kleid und den alten Weinschlauch, hinwegsetzen. Sie tun es nicht aus Gedankenlosigkeit, Respektlosigkeit oder Bosheit, sondern das vorsichtige, religiös verbrämte Taktieren mit Vorschriften und Gesetzen, die letztlich niemandem dienen, am wenigsten Gott, die passen zu der Gnadenbotschaft Jesu nicht mehr. Aus Markus 2 lese ich die Verse 23 und 24. Dort heißt es, und es begab sich, dass er, Jesus, am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Mit anderen Worten, dass die Jünger im Vorbeigehen ein paar Ähren ausrupfen, um mit den Getreidekörnern ihren Hunger zu stillen, wird von den Pharisäern als Erntearbeit interpretiert. Also als ob die Jünger ihre Mähdrescher angeworfen hätten, um ein paar Tonnen Getreide einzufahren. Diese Einschätzung von Seiten der Pharisäer ist nicht nur kleinlich, sondern widerspricht auch dem, was Gott mit dem Sabbatgebot bewirken will. Unter anderem soll der Sabbat ein Ruhetag sein, ein Tag, der auch der körperlichen und seelischen Erholung dient. Doch gewiss hat Gott den Sabbat nicht erfunden, um Menschen zu drangsalieren und sie in eine feiertägliche Schockstarre zu versetzen. In einem Abschnitt aus dem 5. Buch Mose kommt sehr schön die Menschenfreundlichkeit Gottes zum Ausdruck. Zwar handelt diese Bibelstelle nicht davon, was am Sabbat erlaubt oder verboten ist, aber es wird dort ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen wirklicher Erntearbeit und zum Beispiel dem Ehrenausraufen im Vorbeigehen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Verse aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 23 zitieren. Da heißt es, wenn du in deines nächsten Weinberg gehst, so darfst du Trauben essen nach deinem Wunsch, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. wenn du in das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abrupfen, aber mit der Sichel sollst du nicht dreinfahren. Also, meines Erachtens haben die Jünger, die am Sabbat mit Jesus unterwegs waren und ein paar Getreideehren ausgerupft haben, weder gegen das alttestamentliche Sabbatgebot verstoßen, noch gegen ein Arbeitsschutzgesetz, falls es so etwas schon gegeben haben sollte. Die Pharisäer sehen das jedoch anders. Hören Sie dazu die Verse 24 bis 26. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Jesus versucht erst gar nicht, mit den Pharisäern darüber zu diskutieren, ob seine Jünger den Sabbat übertreten haben oder nicht. Stattdessen erinnert er sie an ein Ereignis aus dem Leben von König David. Der hat in einer bestimmten Situation tatsächlich das Gesetz des Mose übertreten und war dabei im Recht. Ich sprach eben schon von der Menschenfreundlichkeit Gottes. Die kam auch in diesem Fall zum Tragen. Denn der Buchstabe des Gesetzes, also die unbedingte Erfüllung des Gesetzes, musste schon damals hinten anstehen, wenn ein Mensch, der Gott dienen wollte, dadurch in große Schwierigkeiten gekommen wäre. In Vers 27 kommt Jesus zu einem wichtigen Resümee. Dort heißt es: Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Allein diese Aussage barg einigen theologischen Sprengstoff in sich. Doch der eigentliche Knaller kommt noch. Jesus sagt, Vers 28, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Diesen ganzen Streit um die Einhaltung des Sabbats könnte man als kleinkarierten Feldzug einiger religiöser Eiferer bezeichnen. Ob das Ausraufen einiger Ehren als Erntearbeit anzusehen ist, wen juckt das schon, wenn selbst der Eigentümer des Feldes diese Sache dulden muss? Ich fürchte, wir unterschätzen diesen Streit, wenn wir ihn so betrachten. Gerade durch die Behauptung Jesu, dass er, der Herr, auch über den Sabbat sei, maßt er sich an, Gott gleich oder wenigstens von Gott mit besonderer Vollmacht ausgestattet worden zu sein. Das sehen die Pharisäer anders und sie halten ihn deshalb für einen Gotteslästerer. Am Anfang des nächsten Kapitels wird geschildert, dass Jesus auch nicht davor zurückschreckt, einen Kranken am Sabbat zu heilen. Und über die Heilung eines Besessenen an einem Sabbat wurde ja schon in Kapitel 1 berichtet. Diese Ereignisse führen schließlich dazu, dass die Pharisäer darüber beratschlagen, wie sie Jesus für immer zum Schweigen bringen könnten. So gesehen werden ihn die Sabbatgebote schon bald in allergrößte Bedrängnis bringen, weil er sie, anders als seine Gegner, mit Leben füllt. Das Markus-Evangelium als Evangelium der Tat habe ich es bezeichnet, denn der einfache Römer auf der Straße, für den es in erster Linie geschrieben wurde, möchte Taten sehen bzw. darüber lesen und nicht seitenweise theologische Abhandlungen lesen. Dieser Vorliebe kommt Johannes Markus, der vermutliche Verfasser des Markus-Evangeliums, nach. Sein Evangelium ist immerhin das kürzeste im Neuen Testament, und gerade das nächste Kapitel, also Kapitel 3, enthält eine ganze Reihe interessanter Szenen. Auch wenn Sie keine Römerin und kein Römer sind, ich hoffe, Sie schalten auch die nächste Folge aus der Reihe durch die Bibel wieder ein. Danke für Ihr Interesse und Gottes Segen mit Ihnen.